Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Um neue Bilder zu scheinbar bekannten Stoffen und Themen geht's heute, etwa an der Schaubühne Berlin, wo Ingeborg Bachmanns Undine-Erzählung Premiere hatte. Oder in den Aufnahmen der indischen Fotografin Gauri Gill, die andere Eindrücke aus ihrem Heimatland zeigt und gerade in der Frankfurter Schirn zu sehen ist. Wir berichten aber auch von den heftigen Debatten, die es erneut um das Kuratorenkollektiv Juan Gopa gibt. Zwei der Mitglieder wurden heute Abend als Gastprofessoren an der Hochschule der Bildenden Künste in Hamburg vorgestellt. Mehr dazu erfahren Sie gegen Ende dieser Sendung. Die Nixe Undine hat ja so einige Dichter inspiriert. Goethe, E.T.A. Hoffmann und natürlich Hans Christian Andersen mit seiner kleinen Meerjungfrau. 1961 hat auch die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann über sie geschrieben. Die Erzählung Undine geht, ein Monolog, in dem die Wasserfrau mit den Männern abrechnet, die sie Ungeheuer, Monster oder einfach nur Hans nennt. An der Berliner Schaubühne hat jetzt Christina Deinsberger den Text in Szene gesetzt. Heute war die Premiere und hier ist schon mal ein Eindruck daraus. Ein kleiner Ausschnitt aus Undine geht nach Ingeborg Bachmann. Heute war Premiere an der Schaubühne in Berlin und Barbara Behrendt ist direkt aus der Premiere zu mir ins Studio gekommen. Frau Behrendt, die Regisseurin ist ja erst 29. Christina Deinsberger, wie liest sie denn diesen ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Text von Ingeborg Bachmann?
Na, es ist ja so, dass man diese Erzählung wirklich ganz unterschiedlich interpretieren kann. Und an der Oberfläche ist es ja schon ein sehr feministischer Text, der die Männer anklagt, die sich ihre Frauen domestizieren, aber die Männer leiden bei Bachmann ja genauso unter dieser bürgerlichen Angepasstheit mit Ehefrau im Reihenhaus. Und deshalb ist es mal mindestens ein Text, der das Leben in gesellschaftlichen Zwängen ja bei allen Geschlechtern anprangert. Und Undine spricht ja nicht die Frauen an, sondern redet zu diesem Hans, zu diesem Allerweltmann und fordert ihn auf, radikal der Liebe zu folgen, womit dann auch sowas gemeint ist wie die Sehnsucht nach der Wahrhaftigkeit, nach dem echten Leben. Und weil Undine ja aber keine Frau ist, sondern ein Wassergeist, weist auch diese Aufforderung eigentlich über dieses Mann-Frau-Verhältnis hinaus. Und Bachmann hat mal in einem berühmten Interview ja gesagt, wenn überhaupt, dann sei Undine die Kunst und sie selbst ist dieser Hans. Und da geht es also auch um eine Radikalität im künstlerischen Schaffen, die da gefordert ist. Und Letzteres interessiert Christina Deinsberger jetzt aber überhaupt nicht. Die bleibt wirklich bei diesen Rollenzuschreibungen und bei den Geschlechtern. Es geht ihr jetzt aber auch weniger um so ein feministisches Aufbegehren als so ein Ausloten dieser Prinzipien von männlich und weiblich, weswegen Mann und Frau bei ihr auch immer synonym verwendet werden.
Ihr, die
Menschen. Ihr
Ungeheuer. Ihr mit eurem Namen.
Ihr mit eurer Eifersucht.
Ihr. Mit eurer Eifersucht auf eure Frauen. Männer, Frauen. Mit eurer hochmütigen Nachsicht. Eurer Tyrannei. Eurem Schutzsuchen bei euren Frauen. Männer, Frauen. Ihr mit eurem Wirtschaftsgeld. Und euren gemeinsamen Gute-Nacht-Gesprächen. Diese Stärkungen. Ihr mit diesem Recht behalten gegen draußen. Versucht es nicht mit mir. Mit mir nicht. Das hat mich zum Staunen gebracht. Dass ihr euren
Männern
Geld geben zum
Einkaufen.
Und für die Kleidung.
Und für die Sommerreise.
Weil ihr sie ein.
Ladet ihn
zahlt.
Ein. Versteht sich.
Ihr kauft und lasst euch kaufen.
Das geht, ja, man hört es nicht immer so ganz auf. Also Männer, die von ihren Frauen Wirtschaftsgeld bekommen, sind jetzt, glaube ich, historisch eher rar. Also an Stellen wie diesen fand ich es doch so eine leichte Verzerrung, was jetzt die Errungenschaften der Emanzipation angeht. Aber dass es letztlich um sowas Universales wie Liebe geht, egal an wen adressiert, das fand ich doch eigentlich erstmal gut.
Und wie ist das umgesetzt? Denn die Schaubühne hat das ja angekündigt, dass das irgendwie auch was Körperliches und Choreografisches damit passiert. Es gibt auch einen Jazzmusiker, das hat man ja in dem ersten Ausschnitt gehört. Was passiert so auf der Bühne?
Ja, es spielt auf der kleinen Studiobühne und da schlängeln sich so durchsichtige Vorhänge wellenförmig über die Bühne, hinter denen dann die Spieler, Caroline Haupt und Renato Schuch sind es, verschwimmen wie so Fische im Wasser, wenn sie dazwischen dann so hin und her gehen. Die sehen auch ein bisschen aus wie Fische, in so rosa-rot gekleidet wie große Keulkarpfen im Teich. Und die sprechen und bewegen sich oft wie eine Figur. Die teilen sich die Sätze, die teilen sich auch die Gesten und sprechen wie so mit einem Körper. Und dann werden immer mal wieder so melancholische Bass- oder E-Gitarrenklänge eingespielt, einmal auch kurz gesungen. Also es ist schon ein sehr sinnlicher und poetischer Abend. Aber weil Bachmann eben schon, wenn man den Text vor sich liegen hat, ja wirklich schwer zu entschlüsseln ist, wabern die Worte dann schon auch so, ja, ziemlich kryptisch hin und her. Also es ist nicht leicht zu folgen.
Und erschwert das noch, dass das ja eigentlich ein Prosatext ist, ja eine Erzählung. Wie funktioniert das so auf dem Theater? Was macht es mit der Sprache?
Ja, also die Sprache ist trotz dieser ganzen Choreografie, spielt da schon eine wichtige Rolle. Also es wird einiges von diesem Text gesprochen in vielen Wiederholungsschleifen, wie so eine Art Langgedicht. Und dieser kurze Abend, dauert nur 70 Minuten, wird außerdem zu so einer Reise durch die Zeit anhand des Undine-Stoffes. Also da wird es dann doch nochmal kurz feministisch. Da wird der Anfang von Achim von Arnims Gedicht vom Ritter und der Meerfeie nachgespielt in aller überzogenen männlichen Ritterhaftigkeit und mit dem Wunschbild der schönen Frau und die Begegnung vom Fischer und Undine in Oscar Wildes Märchen, der Fischer und seine Seele, wird auch nachgespielt mit Kostümen. Da kriegt der Abend dann auch mal kurz eine komische Note. Und schließlich geht es dann zurück ins Heute der Bachmann, ins Jahr 61, ihre Begegnung mit Paul Celan, die ja auch in dieser Undine-Erzählung steckt. Und da geht es dann wieder ganz um die Frage, wie lieben wir und welchem Ruf folgen wir eigentlich?
Und fanden Sie das, war das eine gute Entdeckung, diesen Text jetzt mal im Theater zu machen? Also auch für die junge Regisseurin, hat die damit ein gutes Debüt hingelegt?
Also ich finde die Beschäftigung mit diesem Undine-Mythos als Ganzes, die lohnt sich auf jeden Fall für die Bühne. Das ist ja auch ein Stoff, der gerade von mehreren Künstlerinnen unter so feministischen Aspekten dann sich vorgenommen wird. Der Bachmann-Text, finde ich, ist eigentlich zu kryptisch für die Bühne. Also wenn man den vorher nicht gelesen hat, ist man hier echt verloren. Und da schafft es Christina Deinsberger nicht so ganz in diesem verworrenen Textfluss so wirklich ein, zwei Gedanken wirklich festzuhalten. Aber ich hatte ja eher umgekehrt befürchtet vorher, dass das jetzt wieder so ein radikal feministischer Haut-rauf-Abend gegen die Männer wird. Und das war es wirklich ganz und gar nicht, sondern ein ganz zartes, verspieltes, auch augenzwinkerndes Ausleuchten von Liebesbeziehungen und von Sehnsüchten. Und ich finde schon, dass man diese junge Regisseurin wirklich auch weiter beobachten und begleiten sollte.
Das werden wir bestimmt tun. Barbara Behrendt war das. Sie war in der Premiere von Undine geht an der Schaubühne in Berlin. Und dort hat Christina Deinsberger inszeniert. Und die nächsten Vorstellungen, die sind am 14., 15. und 16. Oktober. Ob es das Taj Mahal ist, der Himalaya oder die heiligen Kühe von Indien, hat man unzählige Bilder im Kopf. Ganz andere Eindrücke, nämlich von den Randbereichen der indischen Gesellschaft, zeigt die Fotografin Gauri Gill. Die Arbeiten der 52-jährigen Künstlerin waren schon auf der 14. Documenta und auf der 5. Biennale in Venedig zu sehen. Es sind Bilder, die von Armut, Überlebenskampf und Selbstbehauptung in einer wüstenartigen und kargen Landschaft erzählen. Jetzt zeigt die Schirn Kunsthalle Frankfurt rund 240 Werke von Gauri Gill und Rudolf Schmitz hat sich diese erste große Überblicksausstellung der Künstlerin für uns angesehen.
Ein Mann in weißem Hemd hockt am Ufer eines Flusses. Der Schornstein einer nahegelegenen Industrieanlage lässt vermuten, dass dieser Fluss verseucht ist. Doch Rajesh Wangat, so heißt der auf dem Foto abgebildete Künstler, aus einer indigenen Gemeinde in Maharashtra, hat das Bild übermalt und den Fluss und die Umgebung mit einem Gewimmel von Tieren versehen, Vögeln, Vierbeinern, Fischen, Krebsen, in einer traditionellen ornamentalen Malerei. So kehrt fruchtbares Leben zurück in verwüstete Landschaft. Die Fotografin Gauri Gill, eine sanfte, zugewandte Person, liebt solche Formen von Kooperation.
I work as in a loose sense as a documentary photographer.
Im weiteren Sinn arbeite ich als Dokumentarfotografin. Aber seit 30 Jahren versuche ich herauszufinden, was das bedeutet und was Dokument bedeutet. Wie können wir jemals behaupten, die Wahrheit darzustellen?
Doch wer vermutet, dass Gordy Gill uns Traumwelten servieren will, der wird von den Notes from the Desert eines Besseren belehrt. Dokumentarische, kleinformatige Schwarz-Weiß-Fotos von marginalisierten Gemeinschaften Rajasthans im westindischen Grenzgebiet. Bilder, die schockierende Armut, wüstenähnliche Landschaft, improvisierte Lehmhütten, Szenen von Tod und Überlebenskampf zeigen. Doch Gordy Gill, die seit 1999 diese Gemeinschaften immer wieder besucht und dort Freundschaften geschlossen hat, zeigt die Menschen nicht als bedauernswerte Opfer. Vier Kinder ziehen an einem Seil den Kadaver eines ausgemergelten Rindes und ganz unverkennbar, sie lachen dabei, haben ihren Spaß. Kuratorin Esther Schlicht.
Sie hat sich sehr viel auch mit Kindern zum Beispiel beschäftigt, natürlich auch mit Frauen, aber auch sehr viel mit jungen Mädchen, wo sie eben versucht, auch auf teilweise auch ganz poetische, ganz magische Momente zu schauen, die dann in diesen an sich ja extrem widrigen Situationen und Lebensumfeldern trotzdem da sind.
In einem 52-teiligen Zyklus über ein muslimisches Mädchen namens Janat, deren Mutter vom Mann verlassen wurde, zeigt Gordy Gill ihre solidarische Verbundenheit mit diesen Ärmsten der Armen.
And one thing, you know, that has always been important to me has been trying to listen to every voice.
Mir war es immer sehr wichtig, auf jede einzelne Stimme zu hören, auf die vermeintlich unbedeutendste Stimme, die aber die eigentlich wichtigste sein könnte, auf die leiseste Person im Raum, auf die zerbrechlichste Person, auf die, die am wenigsten Macht hat.
Wie ein Schlag ins Gesicht kommt dann die Gegenwelt zu diesem Leben. Farbfotografien von der indischen Diaspora in den USA. Große Autos, palastähnliche Wohnungen, Swimmingpool-Ambiente, Verlorenheit der älteren Generation, überquellende Regale mit indischen Filmen als Zeichen der Nostalgie. Das erinnert an Robert Frank und seine Erkundung des Amerikanischen von 1958. 2015 dann entsteht im indischen Maharashtra in Zusammenarbeit mit dortigen Pappmaché-Künstlern die Serie Acts of Appearance. Darsteller und Darstellerinnen posieren mit Masken von Tieren, menschlichen Gesichtern oder auch Fernsehern in Alltagssituationen. Ein Junge mit einer Maske fröhlichen Erstaunens posiert auf einer Fahrradfelge. Ein Ehepaar mit Insektenköpfen schneidet Kräuter und Gemüse. Theaterhafte Szenen, Tableau vivant mit dem Hauch von Ratlosigkeit.
And for me, you know, that came from thinking about.
Ich wollte immer die Distanz zwischen der Fotografin und dem sogenannten Objekt aufheben. Im klassischen Theater gibt es die Leute auf der Bühne und dann das Publikum im Zuschauerraum. Und meine Vorstellung war, das Publikum ist auf der Bühne, erhebt selbst die Stimme und spricht zurück.
Das Publikum erhebt seine Stimme. Das ist die entscheidende und tief berührende Perspektive dieser empathischen Fotografin. Zwar sind die Bilder Gordy Gills vorwiegend in indischen Galerien zu sehen, aber sie durchbricht diese Exklusivität auch und bringt die Bilder zurück an die Orte, wo sie entstanden sind und zu den Menschen, die darauf zu sehen sind. Denn das Werk von Gordy Gill, das zeigt die wunderbare Ausstellung der Frankfurter Schirn, ist durch und durch politisch. Sie verleiht all jenen Sichtbarkeit, die sonst nicht wahrgenommen werden.
Rudolf Schmetz über die indische Fotografin Gordy Gill und ihre große Ausstellung in der Schirn Frankfurt Acts of Resistance and Repair ist bis zum 8. Januar dort zu sehen. Das Kino erzählt ja immer wieder neue, zum Teil wahre und unglaubliche Geschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus. Etwa die von zwei jungen jüdischen Männern, die im Jahr 1942 in Berlin versuchen durchzukommen mit durchaus eigenwilligen Methoden. Der Passfälscher heißt Maggie Perrins Spielfilm, der im Februar auf der Berlinale seine Weltpremiere gefeiert hat. Hier ein Ausschnitt daraus.
Sie haben eine Zeichenschule besucht, bevor Sie in der Rüstung arbeiten mussten? Wie lange waren Sie auf der Schule?
2 Jahre. Danach wollte ich auf die Kunsthochschule gehen.
Das hier ist eine Kennkarte. Können Sie das Bild auswechseln und den Stempel dann ergänzen?
Gute Fälschungen sind im Grunde wie kleine Kunstwerke.
Kriegen Sie das hin? Das ist eine sehr einfache Frage.
Ich denke schon.
Wenn eines Morgens in der Früh, anstatt des Milchmanns, die freundlichen Herren der Gestapo bei Ihnen an der Türe klingeln und Ihre Wohnung durchsuchen wollen, dann würde ich Sie sehr bitten, sich aufzuhängen.
Jawohl.
Ein kleiner Eindruck von Der Passfälscher, einem unserer Filme der Woche. Jörg Taschmann hat ihn schon gesehen. Herr Taschmann, das ist ja nicht mehr so oft, dass das deutsche Kino sich an Geschichten über den Alltag von Juden auch während ihrer Verfolgung in Nazi-Deutschland heranwagt. Was ist bei diesem Film anders? Was für einen Ansatz verfolgt er?
Na, vielleicht hat man es schon so ein bisschen an diesem Ausschnitt gehört. Ich finde, das ist ein wunderbarer Dialog zwischen den beiden. Dieser junge Mann, der dann jawohl sagt, das ist eben Zioma, der noch in einer großen Wohnung lebt. Seine ganze jüdische Familie ist bereits deportiert worden. Und gespielt von Louis Hoffmann, der das wunderbar macht, der hat so eine Unbekümmertheit. Und er will einfach noch leben und er will sich nicht unterkriegen lassen. Und zusammen mit seinem Freund Dad 1942 in Berlin versuchen sie, in deutschen Uniformen einfach noch Frauen aufzureißen und das Leben trotz all der Willkür zu genießen. Also er selber kann nur dadurch noch der Verfolgung entgehen, weil er in einem lebensnotwendigen Betrieb arbeitet, wo Munition hergestellt wird beispielsweise. Und dann sieht man eben auch diesen Alltag. Er darf morgens zum Beispiel den Bus nehmen, weil er zur Arbeit muss, aber sonst eben nicht, weil es ja Juden verboten war. Und eigentlich müsste Zioma natürlich auch permanent den gelben Stern tragen, dürfte überhaupt nie ausgehen. Aber er und Dad sind so die Meister der Verkleidung, schlüpfen in andere Identitäten und lassen sich dieses Feiern nicht nehmen. Und darüber hinaus leistet Zioma eben einen Beitrag zum Widerstand. Er fälscht Pässe, um eben Juden das Überleben zu ermöglichen und eben auch Menschenleben zu retten.
Was macht denn die Regisseurin jetzt anders?
Na, was ich gut finde, ist, dass dieser Film so ein bisschen mit diesem Narrativ bricht. Alle Juden waren nur Opfer und alle Deutschen waren nur Täter. Aber vor allem dieses Opfer-Narrativ wird eben gebrochen. Ja, es gibt eben Leute, die haben auch überlebt, weil sie frech waren, weil sie Chuzpe hatten, auch weil sie Glück hatten, auch weil Deutsche sie versteckt haben. Weil es Mitmenschen gab, die trotz dieser Terrorherrschaft und obwohl ihr eigenes Leben in Gefahr geriet und bedroht war, wenn man Juden half, die eben trotzdem geholfen haben. Man sieht aber auch diesen sehr kleinlichen, bösartigen Antisemitismus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, ohne eben jetzt gleich in Gut-Böse-Klischees zu verfallen. Da gibt es eben komplexe Charaktere bis hin in den Nebenfiguren wie eine Hauswärtin, die auf der einen Seite stramm die Nazi-Ideologie durchzieht, aber auch ihren Mann verloren hat und durchaus irgendwo auch verletzlich ist. Man sieht Frauen, die in diese Wohnung gehen und für billig Geld eben einfach die Möbel mitnehmen und dafür eben bereit sind, Lebensmittel zu liefern. Also all diese Geschichten werden, finde ich, so nie erzählt. Und dann zeigt das eben auch ein Film über einen unerschütterlichen Optimisten, dieser Zioma. Den hat es ja wirklich gegeben, ist ja eine wahre Geschichte. Und es geht um Lebensmut, auch in düstersten NS-Zeiten. Und dadurch ist dem deutschen Kino hier mal wirklich eine sehr originelle und auch eine überraschende, auch unterhaltsame Geschichtsstunde gelungen, ohne irgendetwas zu verharmlosen.
Klingt nach einer echten Empfehlung. Ich bin gespannt, ob das bei dem zweiten Film auch so ist. Ein Dokumentarfilm, Belleville, Belle et Rebelle, den hat die Filmemacherin Daniela Abke gemacht. Die streift da durch ein berühmtes, sehr geschichtsträchtiges Pariser Stadtviertel. Wen trifft man denn da so alles, wenn man sich diesen Film anschaut?
Nun ist dieses Arbeiterviertel Belleville im Nordosten von Paris ein Viertel, was schon immer auch Cineasten angezogen hat. Beispielsweise Jacques Becker mit dem Film Goldhelm mit Simone Signoret. Oder auch Künstler, Linke und Anarchisten. Es beginnt bei Père Lachaise. Man sieht den nicht mehr wirklich bekannten Verfasser der Internationale, der dort liegt. Oder einen Komponist, der Le Temps des Cerises gemacht hat. Ein sehr, sehr schönes Chanson, was unter anderem Yves Montand gesungen hat. Und heute steht von diesem alten Viertel eigentlich nur noch so ein Stadtkern. Und da befindet sich ein Café, Le Vieux Belleville. Und da trifft man sich schon zu Mittag, abends gerne auch. Werden Chansons oder wirklich linke Arbeiterkampflieder gesungen und ein Paris eigentlich wieder beschwört, in der das Herz wirklich eins links schlug. Und das ist irgendwie schön, da auf Leute zu treffen wie einen alten spanischen Anarchisten, der irgendwann mal nach Frankreich geflohen ist, der auch im Gefängnis gesessen hat und der dann irgendwann sagt, warum ist Frankreich so reaktionär geworden? Warum gibt es jetzt so ein Front National? Also es sind viele kleine Geschichten, die da erzählt werden von Leuten, die in diesem Viertel leben.
Und würden Sie sagen, das ist dann eher so ein Schwelgen in Nostalgie oder versucht der Film auch irgendwie da was aufzuarbeiten, also eine Art Erinnerungsarbeit, die dann doch auch irgendwas mit heute zu tun hat?
Also ich würde sagen, natürlich spielt eine gewisse Nostalgie eine Rolle, aber nicht auf so eine verkitschte und wehmütige Art, sondern es ist eine Erinnerung an Dinge, die man vielleicht vergessen hat, Dinge, die in Vergessenheit geraten sind. Und es wird auch immer der Bogen ins Heute geschlagen. Weil man sieht auch den Kampf zum Beispiel von diesem spanischen Anarchisten Basken eben bis heute, wenn er versucht, Leute zu besuchen. Dann wird auch mal Belleville kurz verlassen. Der Film ist übrigens auch formell sehr, sehr schön. Die Kamera hat Isabel Cazés gemacht. Der ist in Schwarz-Weiß und in Breitwand. Also auch das ist ja das Kinoformat schlechthin. Und ich habe wirklich selten einen so schönen Dokumentarfilm gesehen, der eben gleichzeitig auch so filmisch ist und der wirklich ein Paris beschwört, was man vielleicht vergessen hat und was hier so ein bisschen wieder auflebt.
Jörg Taschmann mit unseren Filmen dieser Woche. Das ist zum einen die Dokumentation Belleville, Belle et Rebelle von Daniela Abke und der Spielfilm Der Passfälscher, den Magie Perrin gedreht hat. Beide kommen ab morgen in unsere Kinos.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Die Berliner Sophienseele, eine der wichtigen Off-Bühnen der Hauptstadt, bekommen mit Jens Hilje und Andrea Niederbuchner im Juli 2023 ein neues künstlerisches Leitungsteam. Die bisherige Leiterin Franziska Werner gibt dann ihr Amt nach 12 Jahren ab, wie die Sophienseele mitteilten. Zu den Gründerinnen der Sophienseele gehörte 1996 die Choreografin Sascha Walz, die bis heute Gesellschafterin ist. Andrea Niederbuchner arbeitete unter anderem für das Berliner Hebbel am Ufer Theater. Der Schauspieler, Autor und Regisseur Jens Hilje war zuletzt Co-Intendant des Maxim Gorki Theaters. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Vergabe des Literaturnobelpreises an Annie Arnaud als verstörend bezeichnet. Die Auszeichnung für die Französin sei ein Rückschlag für den Kampf gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, sagte Zentralratspräsident Schuster der Deutschen Presseagentur. Er beurteile nicht ihr literarisches Werk, aber die Auszeichnung wirke weit über die Fachwelt hinaus. Schon nach der Bekanntgabe des Nobelpreiskomitees hatte es in der israelischen Presse Antisemitismusvorwürfe gegeben. Arnaud wird eine Nähe zur israelkritischen BDS-Bewegung vorgeworfen, die sich unter anderem gegen die Zusammenarbeit in Kultur und Wissenschaft mit dem Land richtet. Der britische Künstler Damien Hirst hat in einer Londoner Galerie damit begonnen, Tausende seiner Kunstwerke zu verbrennen. Zuvor hatte er die Käuferinnen und Käufer gefragt, ob sie die 10.000 angebotenen Bilder im DIN A4-Format als Original kaufen wollten oder als Non-Fungible Token, kurz NFT, also als digitale Kopie. Sie hatten ein Jahr Zeit, sich zu entscheiden. Mehr als die Hälfte wählte das Original. Die Kunstwerke der NFT-Sammler werden nun nach und nach zerstört. Anlässlich ihres 100. Geburtstags wird die BBC von König Charles III. Besucht. Er wird im Rahmen des Jubiläums an einer Handwerkersendung teilnehmen, wie der britische öffentlich-rechtliche Sender mitteilte. In der Show The Repair Shop lasse der Monarch unter anderem eine Wanduhr und Töpferwaren reparieren. Mit dem Auftritt soll die Leidenschaft des Königs für die Bewahrung handwerklicher Fähigkeiten gezeigt werden. Auch Bürgerinnen und Bürger bringen in der Show reparaturbedürftige Erbstücke vorbei. Die britische Broadcasting Corporation, BBC, wurde am 18. Oktober 1922 gegründet.
Die Benin-Bronzen sind längst zu einem Symbol geworden für die Debatte über den Umgang mit kolonialem Raubgut. Im August waren mehr als 500 der Bronzen aus Berliner Museen an Nigeria rückübertragen worden. Ein erster Schritt, sagte damals die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die das Abkommen als Türöffner bezeichnete. Und tatsächlich folgen weitere Rückgaben. Erst heute hat auch Baden-Württemberg zugestimmt, 70 Kunstobjekte aus dem Benin zurückzugeben. Was die Dekolonisierung grundsätzlich für den Kunst- und Kulturbereich bedeutet, darum ging es heute im Kulturausschuss des Bundestages, der verschiedene Expertinnen und Experten zum Gespräch geladen hatte. Elena Gorgis aus unserem Hauptstadtstudio hat zugehört.
Es war ein Gespräch, in dem die Abgeordneten einen Einblick gewinnen konnten, wie der Prozess der Dekolonisierung für ethnologische Sammlungen in Deutschland gerade aussieht. Aber es ging auch um Grundsätzliches, um den aktuellen Stand der Debatte. Wobei Debatte in diesem Zusammenhang das falsche Wort sei, sagte Ibu Diop, der bei der Stiftung Stadtmuseum Berlin bei der Kompetenzstelle Dekolonisierung tätig ist.
Wir müssen festhalten, dass Dekolonisierung keine Debatte ist. Das ist eine Haltung. Und dieser Haltung folgt Handlungen.
Dass die Kolonialgeschichte Teil der deutschen Geschichte ist, klinge selbstverständlich, so Diop.
wird allerdings noch immer von weiten Teilen der Gesellschaft als wenig relevant betrachtet, obwohl sie sich mit Völkermord verbindet und in der Mentalitätsgeschichte der Deutschen tiefe Spuren hinterlassen hat.
Peter Joch, Leiter des Städtischen Museums in Braunschweig, sprach über die neue Aufgabe, die den Museen bei der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte zugewiesen wurde.
Es wird viel über die neue ethische Rolle der Museen diskutiert. Ich glaube, das ist eine sehr große Chance für die Museen, die gesellschaftliche Wirksamkeit der Institute herauszustellen. Und auch, sagen wir, ein bisschen ist es ein Handlungsdruck, die museale Selbstgenügsamkeit zu überwinden. Ich glaube, das kann ein sehr guter Ansatz sein.
Ein erster praktischer Schritt sei, die eigene Sammlung kritisch zu sichten, also das, was man Provenienzforschung nennt. Es gehe aber auch darum, die Expertise der Herkunftsgesellschaften bei der Kuratierung der Objekte mit einzubeziehen, so Peter Joch.
Sie hatten vorher die Vorstellung, vielleicht noch in den letzten Jahrzehnten, das Museum ist eine Vitrine, feststehend auf Schauobjekte ausgerichtet. Jetzt ist das Museum etwas anderes. Da sollen einem Gott sei Dank die Herkunftsgesellschaften reinreden. Die sollen ihre Perspektive dazugeben und damit wird das eine offene Membran. Das erzeugt aber auch natürlich andere Ressourcen, weil sie auf Dialogpartner reagieren müssen. Das sind sehr große Herausforderungen, denen wir uns stellen.
Provenienzforschung sei aufwendig, betonte Peter Koch, bedeutet teilweise Neuland für die Museen, wenn es etwa darum geht, die mündliche Geschichtstradition der Herkunftsgesellschaften mit einzubeziehen. Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wies darauf hin, dass seine Stiftung 4 Stellen für postkoloniale Provenienzforschung zur Verfügung habe. Im Vergleich mit anderen Institutionen ist das nicht schlecht. Angesichts der Größe der ethnologischen Sammlungen der SPK sind es aber doch wenige. Auch er unterstrich, wie wichtig es sei, die Nachfahren der Opfer von kolonialen Verbrechen an den Ausstellungen zu beteiligen.
Es wird uns zum Beispiel immer gesagt mit euren Sammlungen, bitte perpetuiert nicht ein Bild von uns, was in der Kolonialzeit verankert ist. Wir hatten die Geschichte davor und dann die Geschichte danach. Aber welche Geschichten damit erzählt werden sollen, da ist die Zusammenarbeit ganz, ganz entscheidend.
Und dafür sei Dialog auf Augenhöhe und gegenseitiger Respekt eine Grundvoraussetzung, erklärte Albert Guafo, Professor an der Universität de Chang in Kamerun, der zugeschaltet war. Er stelle fest, dass der deutsche Kanon noch immer im Mittelpunkt der Überlegungen stehe.
Einheimische oder die Experten aus den Herkunftsländern werden einfach geholt, wenn das Projekt schon vorhanden ist und abgewickelt werden soll.
Museen zu dekolonisieren bedeute, ihnen eine neue Identität zu verleihen, unterstrich Guafo. Sie sollen zu Orten der Freude und der Emanzipation der Kolonisierten werden. Das ginge laut Guafo nur, indem sich das Selbstverständnis der Museen bei der Frage ändere, an wen sie sich richten, welche Programme sie auflegen und wer bei ihnen arbeitet. Oder wie es Benedicte Savoy, Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der TU Berlin, formulierte, die sich seit Jahren für die Restitution von Kulturgütern aus kolonialem Kontext stark macht.
Warum ist das Aufsichtspersonal immer so bunt und die Besucher unbunt?
Savoy nahm den Gedanken von Albert Guafo auf, dass Museen Orte der Freude und der Emanzipation werden sollen. Sie erwähnte als Beispiel den Kamerun-Saal im Berliner Humboldt-Forum, der, so sagte sie, sehr weit entfernt davon sei, ein Ort der Freude zu sein.
Das ist ein Mahnmal für die Verbrannten oder ein Denkmal für die verbrannten Dörfer Kameruns. Ich war erschrocken, als ich das erste Mal da war, weil ich mich gefragt habe, die ich ja seit 20 Jahren radikale Transparenz gefordert habe, oh Gott, das ist also die radikale Transparenz und die scheint zu bewirken, dass die Objekte nicht mehr sprechen können. Man erfährt so viel über diese brutalen Kontexte, dass die Objekte selbst einfach überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich auszudrücken.
Daraus leitet sich für Benedicte Savoy die Frage ab, können Museen nur funktionieren, indem sie die historische Wahrheit vertuschen? Oder, wenn sie die historische Wahrheit zeigen, sind sie dann etwas anderes als Museen? Diese schon philosophische und vermutlich von Savoy ganz bewusst in die Zukunft gerichtete Frage zeigt den langen Weg der Dekolonisierung, den die Museen noch vor sich haben.
Elena Gorges war beim Expertengespräch im Kulturausschuss des Bundestags dabei. Kaum ist die umstrittene Documenta in Kassel zu Ende, sorgt das Künstlerkollektiv Roan Grupa erneut für Diskussionen. Zumindest zwei der Kuratoren, denn die sollen als Gastprofessoren an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste ab morgen unterrichten. Und wir haben gestern hier in Fazit mit dem Präsidenten der Hochschule, Martin Köttering, darüber gesprochen. Heute fand nun an der Hochschule für Bildende Künste die Feier zum Semesterstart statt. Da sollten auch die Gastprofessoren vorgestellt werden. Und unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder war dabei und konnte auch vorab mit den Künstlern und dem Hochschulpräsidenten sprechen.
Im Büro von Martin Köttering herrscht schon seit Tagen Hochbetrieb. Heute, noch kurz vor der Eröffnungsfeier des neuen Semesters an der Hochschule für Bildende Künste, empfing Präsident Köttering Pressevertreterinnen und Vertreter im Akkord. Alle wollen wissen, lehren mit Reza Afisina und Iswanto Hartono vom Ruhan-Grupa-Kollektiv ab morgen zwei Antisemiten, zwei Anhänger der israelkritischen bis israelfeindlichen Boykottbewegung BDS?
Ich möchte es nochmal wiederholen. Beides sind keine Antisemiten. Sie sind keine Anhänger von BDS. Sie wollen den Diskurs darüber führen, über diese Fragestellungen und natürlich auch den Diskurs über die künstlerischen Ambitionen.
Köttering will mit den beiden neuen Gastprofessoren ins Gespräch kommen und die Debatte über sie gerne hinter sich lassen. Und genau deshalb sitzen nicht nur Reza Afisina und Iswanto Hartono mit am großen Tisch in Kötterings Büro, sondern auch die israelische Gastprofessorin Gili Karjewski. Die deutsche Debatte um ihre Stellen an der HFBK verfolgen Afisina und Hartono so gut es geht, so gut die Sprachbarriere es zulässt. Anders als Hochschulpräsident Köttering machen beide aber einen grundentspannten Eindruck.
We are far from antisemitic. We are not antisemitic. And
Antisemitismus liegt uns fern. Wir sind keine Antisemiten. Für uns ist es eine Ehre, uns als Gastprofessoren mit den Studierenden, den anderen Professoren und Tutoren auszutauschen. Und da steht fest, wir unterrichten bestimmt keine antisemitischen Inhalte. Mit antisemitischen Debatten haben wir rein gar nichts zu tun. Die Debatten darüber, wie das Ruhan-Grupa-Kollektiv die diesjährige Documenta in Kassel kuratiert hat, über die antisemitische Bildsprache einiger Exponate, diese Debatte kennen die beiden. Auch die Vorwürfe, dass einige Mitglieder des Kollektivs den BDS unterstützen. Die beiden entschuldigen sich dafür, dass dieser Antisemitismus so viele Menschen verletzt hat und verteidigen gleichzeitig die Idee des Ruhan-Grupa-Kollektivs, nicht jede Künstlerin und jeden Künstler nach seiner, ihrer Haltung gegenüber dem BDS zu befragen, bevor sie Teil des Teams werden. Ihre zukünftige Gastprofessorin-Kollegin Gili Karjewski aus Israel kann die derzeitige Debatte nicht verstehen. Afisina und Hartono seien keine Antisemiten und die harsche, über die Medien verbreitete Kritik an ihnen das eigentliche Problem.
Der Skandal ist eher ein Medienskandal als der eines klaren Falls von Antisemitismus, denn den gibt es hier nicht.
Und es gibt auch keine BDS-Unterstützung. Deshalb ist der eigentliche Skandal ein Medienskandal. Aber genau das sehen einige Gäste der Semesterfeier ganz anders. Zum Beispiel Jan Schneidereit. Er hat an der HFBK studiert und gehört zum Sprecherteam des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hamburg.
Wenn man selber sich auf die Fahne schreibt, politische Kunst zu machen, also politisch sensibilisiert ist, dann kriegt man das ja auch mit. Und dann kriegt man auch mit, was BDS ist und was das macht. Und dann sollte man sich auch mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und ich finde es nicht richtig, sich dahinter zu verstecken, zu sagen, wir sind ein Kollektiv und ein paar machen das, sondern wir halt eben nicht. Und wenn man dann gemeinsam auftritt und Werke zeigt, auf denen Schweine mit Davidstern auf dem Helm gezeigt werden oder wo Mossad draufsteht, dann würde ich sagen, haben wir es hier mit Antisemitismus zu tun.
Während Martin Kötterings Rede zum Semesterstart in der übervollen HFBK-Aula gab es immer wieder Zwischenrufe. Schilder wurden hochgehalten, auf denen Antisemitismus verurteilt und der BDS kritisiert wurde. Köttering ließ sich zunächst nicht aus der Ruhe bringen, konterte die Anwürfe, um dann nach einer Dreiviertelstunde die Feier abzubrechen. Er bot den Protestierenden persönliche Gespräche an, verließ dann aber die Aula. Anders die Vizepräsidentin der HFBK, Nora Sternfeld. Sie blieb vor Ort, wenig überrascht vom verhältnismäßig ruhigen Protest.
Hier zu sein, zu protestieren, es anzusprechen und uns alle weiterhin zu zwingen, es uns anzusehen und uns dem zu stellen, finde ich eine wichtige Sache. Und ich sehe es auch nicht als ein Abbrechen, sondern als eine Form, mit einem Raum umzugehen, in dem Protest möglich ist.
Und dieser Protest ändere auch nichts an ihrer Überzeugung. Die beiden neuen Gastprofessoren Reza Afisina und Iswanto Hartono seien keine Antisemiten, ist Nora Sternfeld überzeugt.
Axel Schröder berichtete aus Hamburg. Und was sonst die Kulturwelt bewegt, das weiß Ulrike Thim. Sie hat schon in die Feuilletons von morgen geschaut.
Bücher, die erhellen, verspricht die Zeit schon auf ihrer Titelseite und gräbt sich durch die verzehrendsten Leidenschaften und die schönsten Schauergeschichten, die der Markt gerade so bietet. Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der Frankfurter Buchmesse, der ersten nachpandemischen mit All-Überall-Präsenz. Das bewirkt ein gewisses Aufatmen der Branche. Und natürlich stellt sich da das Loblied auf das Kulturgut Buch schon im Vorfeld verlässlich ein. Die Süddeutsche Zeitung hält profan dagegen und spricht vom Wertpapier. Ganz grundständig. Nicht um Aktie oder Anleihe geht's, sondern mit einem Leerzeichen dazwischen ist's gemeint, der Wertpapier. Grundstoff der Buchbranche immer noch und er wird knapp und teuer. Wenn man ganz gut durch die Pandemie gekommen ist, weil man zum Lesen eben nirgendwo hin muss, jetzt ist das Buch doch dran. Das Papier ist knapp, auch eine Folge des Ukraine-Krieges. Terminvereinbarungen verlieren an Verlässlichkeit, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Man muss sich daran gewöhnen, dass der Liefertermin des Papiers bis auf einen Tag vor dem Drucktermin heranrücken kann. Zudem gibt es die Sorge, dass die Papierproduzenten beginnen könnten, ihre Lieferungen an die Druckereien zu kontingentieren. Lothar Müller hat den Büchermachern in Deutschland einen Besuch abgestattet und dabei auch einiges aus der Geschichte des Wertes Papier erfahren, zum Beispiel dies. Zur industriellen Revolution gehört die Industrialisierung der Papierproduktion. So sehr, dass man um 1900 in Deutschland begann, den Zivilisationsgrad einer Gesellschaft am Pro-Kopf-Verbrauch von Papier zu messen, so die Süddeutsche Zeitung. Heißt das nun im Umkehrschluss, je digitaler, desto banaler? Dazu sagt die Süddeutsche nix. Klar ist aber, die Energiekrise krempelt auch die Verlagsbranche um. Müssen Bücher teurer werden, soll gar der Staat einschreiten? Die Stimmen, die die ohnehin reduzierte Mehrwertsteuer für Bücher von 7% auf 0 drücken wollen, werden lauter. Das fiele in die Kategorie Wumms, meint die SZ, selbst wenn es in der nach oben offenen Wumms-Skala keinen Spitzenplatz beanspruchen könne. Edo Rehns hatte jede Menge zu lesen, aber digital. Eine volle Spalte füllen die zahlreichen Nachrichten, die er zur Sendungsverfolgung seiner neuen Bettdecke erhielt. Den genauen Irrweg des guten Stücks erfahren Sie mit sämtlichen Zeitangaben aus der Frankfurter Allgemeinen samt Stoßseufzer des Autors. Ihr Paket wurde erfolgreich zugestellt. Also nicht nur zugestellt, sondern erfolgreich zugestellt. Eine rundum tolle Welt ist das. Ich aber riss das Paket voller Erbitterung auseinander, dass die Daunen nur so flogen, und legte mich rechtschaffen gefedert unter die neue Bettdecke, weiter winterschlafen und vor dieser Informations- und Wissensgesellschaft so lange wie möglich Ruhe habend. Ruhe nun ist Siris Sache nicht. Siri schlägt nämlich Alarm, genauer gesagt Apples neue Innovation für das iPhone 14. Das wählt nämlich den Notruf, wenn es einen Unfall vermutet und holt Hilfe. Smart Crashing könnte man sagen, nur hapert es wohl noch an der Umsetzung. Denn das iPhone kümmert sich nicht nur in Notfällen um Hilfe, sondern manchmal auch in der Achterbahn. Wer da mit 85 Stundenkilometern und hohem Gefälle durchrauscht, versetzt sein iPhone in Aufregung. Nun checken die wenigsten während einer Achterbahnfahrt ihr Handy und Alarmtöne verhallen im Gekreische ungehört. Inzwischen hat Apple angekündigt, die Funktion zu verbessern. Hoffentlich in die richtige Richtung, meint die Süddeutsche Zeitung. Nicht, dass künftig Stolpern oder vom Rad absteigen zu Blaulichteinsätzen führt. Also sicherheitshalber ab und zu mal draufgucken und laut sagen, nein Siri, mir geht's gut. Und dann ein Buch lesen, so ein richtiges, aus Papier.
Ulrike Thim war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.